Ja, ich freue mich heute sehr, dass ich wieder unter euch sein darf und wir unter euch sein dürfen. Ja, es ist heute ein bisschen knapp geworden. Es war halt dann doch der Muttertagsverkehr und so hatten wir so den ein oder anderen Stau. Aber ich habe gewusst, wenn es sein soll, dann werde ich heute rechtzeitig kommen. Und der Herr hat es geschenkt. Ich möchte auch noch zu Beginn beten. Herr Jesus Christus, du bist da, du bist anwesend, du bist mitten unter uns. Und Herr, wir wollen nicht auf uns selbst vertrauen, sondern alleine auf dir. Herr, verherrliche du dich heute Abend, mache du uns dein Wort groß, schenke mir die richtigen Worte und schenke uns alle offene Ohren und offene Herzen, dass wir das aufnehmen und verstehen, was du uns zu sagen hast. Amen. Ja, das Thema ist heute Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und ich habe mich ja in letzter Zeit viel mit dem Thema Geist, Seele, Leib beschäftigt. War ja auch das Thema der letzten Predigt. Habe mir auch da viele Anregungen von dem sehr wertvollen Buch von Watchman Nee, Der geistliche Christ, geholt. Zwar 580 Seiten dick, aber sehr wertvoll zu lesen. Und ich möchte einfach heute das Thema, wie auch versprochen, fortsetzen und mir Gedanken machen über die Scheidung von Seele und Geist. Und Scheidung bedeutet einerseits, dass wir zwischen seelisch und geistlich unterscheiden können. Das heißt, wir müssen wissen, was seelisch ist und was geistlich ist, um diese Dinge auseinanderhalten können. Aber Scheidung bedeutet auch ganz praktisch, dass wir unser seelisches Leben vom geistlichen Leben trennen und in den Tod geben. Und für diese Scheidung brauchen wir eben das Wort Gottes, das lebendig und wirksam und schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert. Und durch das Wort Gottes wissen wir, was die Seele ist, was der Geist ist und wie wir auch richtig mit ihnen umgehen sollen. Und ich glaube, dass das ein Hauptproblem der Christen der heutigen Zeit ist, dass diese Unterscheidung zwischen Seele und Geist nicht mehr verstanden wird. Dass viele Christen eigentlich nicht mehr den Unterschied kennen, was seelisch ist und was geistlich ist. Und vielleicht gerade Gemeinden, die den Heiligen Geist besonders ins Zentrum rücken oder vielleicht überbetonen, stehen in der Gefahr, dass sie eben vielleicht nicht geistlich, sondern seelisch gesteuert werden und dass sie sich auch für das Wirken eines falschen Geistes öffnen. Dass sie vielleicht das Wirken der Seele, die Gefühle der Seele mit dem Wirken des Heiligen Geistes verwechseln. Und es ist ja auch ein typisches Zeichen der Endzeitgemeinde Laodicea, dass sie sich selbst für geistlich reich hält, aber in Wirklichkeit geistlich arm ist. Und wenn ich das sage, möchte ich mich da jetzt auch nicht über andere Christen überheben. Also ich bin selber durch dieses Buch von Watchman Nee auch tief getroffen worden und sie hat mir auch wieder meine geistliche Armut gezeigt. Und ich möchte es eigentlich auch halten wie der Watchman Nee. Da war ja, als er einmal in England war, da war er ganz begeistert, dass die Autos immer so ein L-Schild dran gehabt haben, also die Fahrschüler. Und er hatte gesagt, er möchte auch ein Leben lang so ein L-Schild, ein Lernerschild tragen. Er will ein Leben lang ein Lernender bleiben und sein. Und ich glaube, bei diesen herausfordernden Thema können wir auch ein Leben lang lernen. Ja, was ist Geist, Seele, Leib? Das war ja das Thema der letzten Predigt, das findet ihr auch noch auf der Homepage und könnt ihr das anhören. Und ich glaube, es ist sehr schwierig, sich vorzustellen, was Geist und Seele ist. Sie werden auch in der Bibel nicht immer ganz klar voneinander unterschieden. Und deswegen redet man auch theologisch manchmal von der Geist-Seele. Und es ist wichtig, dass einfach nach dem Tod Geist-Seele eine Einheit bleiben, dass sie zusammenbleiben, dass die Geist-Seele den ganzen Menschen, die ganze Persönlichkeit des Menschen verkörpert. Und der Mensch, der wird auch in der Ewigkeit wieder erkennbar sein mit seiner menschlichen Gestalt. Und doch ist es so, dass die Bibel auch wieder unterscheidet zwischen Seele und Geist. Und der Geist ist der Teil, der eben mit Gott verbunden ist, der auch das ist, was den Menschen von Tier unterscheidet. Und die Seele ist der Teil, der mit dem Körper verbunden ist, sozusagen das Bindeglied zwischen Geist und Leib. Und Hebräer 4, Vers 12 redet eben von Seele, Geist und Leib, das jetzt hier als Gelenke und Mark bezeichnet wird. Und Gott scheidet und unterscheidet zwischen Geist, Seele und Leib. Also er kann wie ein Chirurg mit dem zweischneidigen Schwert Seele und Geist unterscheiden. Und er allein weiß auch ganz genau, wo diese Trennlinie verläuft. Was ist nun seelisch? Im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 14, schreibt Paulus: Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Ein natürlicher Mensch, natürlich heißt auf Griechisch Psychikos, also ist eigentlich seelisch. Das heißt, der Mensch ist von Natur aus eben ein seelischer Mensch, er ist geistlich tot, er ist ein Sünder und der natürliche Mensch folgt sozusagen seinen Trieben und Instinkten. Ebenso wie ein Tier, das ja auch eine lebende Seele ist. Und so ein Hund will eben fressen, wenn er Hunger hat. Er würde jetzt niemals auf die Idee kommen zu fasten. Eine Katze will hinaus ins Grüne, will jagen. Das steckt in ihrer Natur. Sie will ihren Jagdtrieb folgen. Das heißt, die Seele, die will ihre körperlichen Bedürfnisse befriedigen. Die Seele will eben auch genießen. So wie es im Gleichnis vom reichen Kornbauer heißt, Lukas 12, Vers 19. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter daliegen auf viele Jahre, ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Also die Seele will gut essen, will Gaumenfreuden erleben, ja dazu einen gepflegten Wein trinken, in fröhlicher Runde zusammensitzen. Und natürlich ist so ein Essen ja auch eine wunderbare Sache, an der wir uns erfreuen dürfen. Aber eben, es wird halt immer dann zu einem Problem, wenn sozusagen der Bauch zu unserem Gott wird, wie Paulus in Philipper 3 schreibt. Dann läuft eben etwas falsch. Und ich glaube, das ist auch ganz typisch für unsere heutige Zeit, dass sich so sehr viel um das Genießen dreht, ums Essen und Trinken. Also es gibt ja unzählige Fernsehshows, wo diese Fernsehköche die neuen Rezepte vorstellen. Und ich denke, dass das auch so ein Zeichen einer Endzeitzivilisation ist, wenn so Essen und Trinken und Genuss sozusagen total überbewertet werden. Und diese Seele, die ist eben über unsere Sinnesorgane mit der Umwelt verbunden und wird natürlich dadurch auch gereizt. Das heißt, wenn unsere Augen zum Beispiel schöne Dinge sehen, dann beginnen wir das zu begehren. Ob das jetzt ein tolles Haus ist, ja, ein sportliches Auto, eine attraktive Frau. Oder ich kann auch zum Beispiel über die Ohren, gerade durch die Musik, kann die Seele auch sehr stark beeinflusst werden. Ja, ich kann mit der Musik verschiedene Stimmungen erzeugen. Und das macht sich ja die Filmmusik gerade zu nutzen, um sozusagen noch eine Spielfilmszene zu verstärken. Also das nehmen wir ja gar nicht mehr wahr, aber erst durch die Filmmusik wird der Krimi richtig spannend und packen wir beim Liebesfilm die Taschentücher aus. Das heißt, die Seele ist sicher auch der Ort, wo sich eben unser Gefühlsleben sehr stark abspielt. Zum Beispiel das Verliebtsein, Also unsere Seele sehnt sich auch nach Liebe, nach körperlicher Zuwendung, Sexualität. Das heißt, die Seele steht sehr stark mit dem Körper in Verbindung. Sie beeinflussen sich gegenseitig. Das heißt, wenn ich aufgeregt bin, dann beginnt der Körper zu schwitzen, das Herz klopft, der Puls geht höher. Also Seele ist sozusagen der Ort, wo einfach unsere körperlichen Gefühle, positive wie negative, sitzen. Wo wir natürlich auch zum Beispiel, wenn wir krank sind, auch entsprechend in der Seele leiden und heruntergezogen werden. Und ich glaube, es ist wichtig, dass diese seelischen Bedürfnisse, diese Wünsche und Regungen nicht Schlechtes sind. Also Gott hat uns wirklich als seelische Wesen erschaffen und die Seele ist Teil unserer Persönlichkeit. Und Gott hat uns ja auch eine wunderbare und vielfältige Welt geschenkt, dass wir uns daran freuen können und genießen können. Die Seele macht uns erst dann Probleme, wenn sie sich etwas wünscht, was mit dem Willen Gottes nicht übereinstimmt. Ein falsches Begehren. Oder wenn wir zum Beispiel sehr stark durch unsere Gefühle bestimmt werden. Das heißt, die Seele macht uns immer dann Probleme, wenn wir sie nicht mehr unter Kontrolle haben. Und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit haben wir das Problem, dass unsere Seele von so unzähligen Eindrücken bombardiert wird, dass wir eigentlich gar nicht mehr zur Ruhe kommen. Ob das über Fernsehen ist oder Internet oder Smartphone, überall auf der Straße sehen wir Werbung, sehen wir Dinge, und alles hinterlässt eine Nachricht, eine Reaktion in unserer Seele. Es weckt Wünsche, es regt uns auf, es weckt Emotionen. Und natürlich auch in einer Welt, die heute auch so sexuell freizügig ist, wird natürlich unsere Seele besonders angegriffen. Das hat ja auch Petrus schon damals geschrieben, im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 11. Geliebte, ich ermahne euch als Beisaßen und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Lüste, die gegen die Seele streiten, enthaltet. Es ist auch so, dass es auch seelische Gläubige gibt. Und so seelische Gläubige, die können durchaus sehr aktiv in der Gemeinde sein. Aber sie sind dann eben auch weiterhin sehr abhängig von Gefühlen, von Empfinden, von Bedürfnissen. Sehnen sich zum Beispiel sehr stark nach Anerkennung. Wenn sie gelobt werden, dann arbeiten sie noch intensiver mit. Aber wenn sie kritisiert werden, reagieren sie sehr schnell beleidigt und ziehen sich zurück. Und so seelische Gläubige legen eben großes Gewicht aufs Empfinden und werden vielleicht auch eine Gemeinde wählen, wo eben sehr stark die Seele angesprochen wird, vielleicht zum Beispiel über die Musik im Gottesdienst. Aber was ist, wenn Gott will, dass ich in eine ganz nüchterne Gemeinde gehe? Und seelische Gläubige beginnen sehr oft arbeiten und lassen sich sehr oft eben von Gefühlseindrücken heraus bewegen. Und sobald das Gefühl weg ist, sind sie dann auch wieder schnell entmutigt. Das heißt, dass letztendlich seelische Christen oft sehr stark aus eigener Kraft, aus eigenem Willen arbeiten. Was ist Gottes Ziel mit uns? Bezogen auf unser Thema würden wir sagen, dass wir geistlich werden. Im 1. Korinther, Kapitel 3, ab Vers 1 heißt es: Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr vermochtet es noch nicht. Ihr vermögt es aber auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Das heißt, die Korinther, die waren noch fleischlich, das heißt, sie waren noch sehr stark von ihrem natürlichen, seelischen Denkweise geprägt. Und Paulus' Ziel war es, dass sie geistlich werden, dass sie reife Gläubige werden, dass sie in der Lage sind, feste Speise zu vertragen. Und was ist geistlich? Geistlich ist, wenn wir denken, wie Gott denkt. Geistlich ist, wenn wir Situationen in unserem Leben aus Gottes Sicht, aus geistlicher Sicht betrachten. Und das war ja eben gerade das Problem der Korinther. Sie waren zum Beispiel eifersüchtig, sie waren neidisch, sie waren zerstritten, sie bildeten verschiedene Parteien, auch verschiedene Prediger, Fanclubs. Der eine sagte, ich bin des Apollos, der andere, ich bin des Paulus. Das heißt, sie beurteilten Menschen und Prediger nach menschlichen Gesichtspunkten. Geistlich ist auch, wenn wir immer mehr und immer besser die Stimme unseres Gewissens hören und auf sie hören. Geistlich ist auch, wenn wir nach dem Reich Gottes trachten und seinen Willen tun wollen. Und geistlich ist, wenn wir im Glauben leben. Und geistlich zu sein bedeutet letztendlich, dass der Geist des Menschen, die Seele und der Leib unter der Leitung des Heiligen Geistes stehen. Der Geist des Menschen bleibt immer noch eine eigenständige Persönlichkeit mit einem freien Willen, aber er ordnet sich freiwillig dem Willen Gottes unter. Gottes zweites Ziel mit uns ist unsere Heiligung. Da haben wir ja auch den sehr bekannten Vers, 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig, möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Also Gottes Ziel ist unsere völlige Heiligung, vollständig. Ein Prediger hat mir gesagt, nicht nur oberflächlich, nicht nur forniert, sondern durch und durch. Ganz Geist und Seele und Leib sollen geheiligt werden. Und auch das ist wichtig. Als geistliche Gläubige sind wir nicht nur Geistwesen, sondern wir sind ganze Menschen mit einer Seele, mit einem Leib. Und wir sollen auch Gläubige sein mit Gefühlen, mit einer Seele, nicht kalt und gefühllos. Auch der Leib soll ja ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Und Heiligung heißt eben, dass wir unseren Herrn Jesus immer ähnlicher werden, dass wir durch Gottes Hilfe Sieg über die Sünde haben, dass eben Geist, Seele und Leib untadelig bewahrt werden. Aber Heiligung heißt eben auch Absonderung, dass wir für Gott abgesondert sind, um ihm dienen zu können und Gottes Willen umsetzen können. Und das dritte Ziel bezogen auf unsere Seele ist das größte Gebot: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, Gott will auch unser seelisches Leben. Er will, dass sich unsere Seele von ihren natürlichen Begierden löst und sich ganz auf Gott ausrichtet. Gott will unser ganzes Herz, unsere ganze Seele, unsere ganze Leibeskraft und unseren ganzen Verstand. Er will wirklich den ganzen Menschen. Er will uns zu 100%. Ich habe mal einen Vortrag von einem jungen Mann gehört, der Profi-Basketballspieler werden wollte. Und sein Trainer fragte ihn eines Tages: Was ist der Unterschied zwischen 99% und 100%? Und der junge Mann, der war intelligent, der konnte gut rechnen und er sagte 1%. Dann sagte der Trainer, das ist falsch. Der Unterschied ist 100%. Beim Profisportler ist es so, dass das letzte Prozent entscheidet darüber, ob du ein Profisportler bist oder nicht. Und nur wer 100% gibt, wird eines Tages auf dem Siegerpodest stehen. Ich weiß auch nicht, was würde eine Frau sagen, wenn sie mit ihrem zukünftigen Mann vor dem Traualtar stehen würde und der Mann würde gefragt, willst du dir hier Anwesende zur Ehefrau nehmen? Und der Mann würde sagen, also ich würde zu 99% sagen, ja. Dann würde natürlich eine Frau sagen, nein, das lasse ich mir nicht gefallen, ich will 100%. Und das will Gott ebenfalls von uns, 100%. Aber wie sieht das in unserem alltäglichen Leben aus? Geben wir 100% für Gott? Also wenn ich unter der Woche in die Arbeit gehe, dann mache ich natürlich schon am Morgen meine stille Zeit. Aber oft geht es mir doch so, dann bin ich noch müde, bin unkonzentriert, vielleicht schon mit den Gedanken in der Arbeit. Dann bin ich nicht bei 100% dabei. Und arbeite ich in der Arbeit immer 100% für den Herrn? Bin ich zu 100% ein Zeuge für den Herrn? Oft ist doch gerade in unserem Alltag plötzlich alles weg. Hat es doch am Arbeitsplatz oder wo wir sonst hingestellt sind, keinen Platz für den Glauben. Glücklicherweise arbeite ich 80%, habe am Freitag frei. Und da komme ich dann langsam wieder zur Ruhe, um diese ganzen seelischen Eindrücke der Woche mal zu verarbeiten. Ja, und wenn es dann so langsam auf die Predigt zugeht, dann steigere ich mich schon ein bisschen. Dann komme ich lieber langsam wieder so auf einen 40, 50, 60, 70% geistlichen Level. Aber 100%? Wie ist das möglich? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns da nicht einen hohen Leistungsdruck machen. Wie werde ich geistlich? In Römer 8, Vers 9 schreibt Paulus, ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Also Paulus sagt es als Tatsache, ihr seid geistlich. Die Grundvoraussetzung dafür, um überhaupt geistlich werden zu können, ist, dass wir den Heiligen Geist haben. Das heißt, wer nicht die Bekehrung und Wiedergeburt erlebt hat, hat nicht den Geist Christi und ist nicht sein. Aber ab dem Moment, wo wir den Heiligen Geist in uns haben, sind wir auch geistlich, wirkt der Heilige Geist in uns, auch wenn er noch schwach ist, auch wenn selbst die Gläubigen noch fleischlich sind wie die Korinther. Und wie werde ich jetzt zu 100% geistlich? Wie gesagt, Gott will nicht, dass wir zu Hochleistungssportlern werden sollen. Er will eigentlich genau das Gegenteil, dass wir loslassen. Und das ist ein ganz großes Geheimnis, um geistlich reich zu werden, muss ich zuerst geistlich arm werden. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Ich muss zuerst ein Bettler im Geist werden und wissen, ohne ihn kann ich nichts tun. Nicht ich tue es, weil da werde ich nur enttäuscht von mir selbst. Nein, Christus in mir muss sein Werk tun. Und wenn wir in Christus sind und Christus in uns, dann sind wir geistlich. Wenn wir mit dem Herrn unterwegs sind, wenn wir mit dem Herrn wandeln, dann sind wir geistlich. Und letztendlich ist die Freude an der Gemeinschaft mit dem Herrn die Grundlage für die Liebe zum Herrn und die Grundlage allen geistlichen Lebens. Es ist sehr interessant, vor Hebräer 4, Vers 12, von diesem Vers von Scheidung von Seele und Geist, kommen ja die bekannten Verse, wo es heißt, dass wir eifrig sein sollen, in die Sabbatruhe des Volkes Gottes einzugehen. Dass wir zur Ruhe gelangen sollen von unseren Werken, so wie Gott von seinen eigenen zur Ruhe gelangt ist. Und Gott will uns eben in die Ruhe führen und nicht in den geistlichen Leistungsdruck. Er will, dass unsere Seele zur Ruhe kommt und ruft uns zu, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Und Gott empfiehlt deswegen den Menschen auch, einen Ruhetag in jeder Woche einzulegen, damit sich unser Leib erholen kann, damit unsere Seele wieder zur Ruhe kommt, aber dass eben auch unser Geist auftanken kann, dass wir wieder in die Gemeinschaft mit dem Herrn, mit Gott kommen. Damit eben wieder unsere Liebe ganz neu entfacht wird. Und Gottes Endziel mit uns ist immer die Liebe. Die Liebe zu ihm, zu seinem Wort, zu den Geschwistern, aber natürlich auch zu den verlorenen Menschen. Und wenn ich den Herrn liebe, dann bin ich bei 100%. Und wenn du sagst, ich spüre so oft diese Liebe nicht in mir, dann rede doch einfach mit dem Herrn und sage es ihm, ich habe keine Freude mehr im Glauben, ich spüre nicht mehr diese Liebe, dieses Feuer, das ich ganz am Anfang gehabt habe. Und dann lass dir vom Herrn wieder neu diese Liebe schenken. Und wenn wir den Herrn lieben, dann ist auch der nächste Schritt möglich. Und zwar diese Trennung von Seele und Geist nach Hebräer 4, Vers 12. Wir müssen die Seele in den Tod geben, damit sie für den Herrn da ist. Und in den nachfolgenden Versen von Hebräer 4, Vers 12 wird uns ja Jesus als der Sohn Gottes, als der hohe Priester vorgestellt, der durch die Himmel gegangen ist. Und wir haben hier das Bild des hohen Priesters, der mit dem Schwert das Opfer zertrennt, diese Scheidung von Seele und Geist vornimmt. Und Gott will, dass wir uns selbst als lebendige Opfer auf den Altar legen, damit unser Herr Jesus, unser hoher Priester, diese Scheidung vornehmen kann. Und Watchman Nee schreibt, die praktische Trennung zwischen Seele und Geist ist nicht nur eine leere Theorie, es ist praktischer, unabdingbarer Bestandteil des Glaubenslebens. Erst wenn wir auf dem Altar liegen, kann das Schwert sein Werk tun. Darum müssen alle, die diese Trennung von Seele und Geist erfahren wollen, Gottes Ruf nach Golgatha folgen, sich rücksichtslos auf den Altar legen und dem hohen Priester vertrauen, dass er sein Werk tut und Seele und Geist scheidet. Es ist unser freiwilliges und ein Gott wohlgefälliges Opfer, wenn wir uns auf den Altar legen. Und der Altar ist ja ein Symbol für das Kreuz, zu dem wir kommen müssen, um zu sterben. Und Pfingsten kam zeitlich gesehen nach Golgatha und ein Leben voll Heiligen Geistes kommt erst nach der Erfahrung des Kreuzes. Und das ist genau das, die Seele liebt die Welt und hasst das Kreuz. Und Petrus wollte ja genau das machen, in guter Absicht den Herrn Jesus davon abhalten, dass er ans Kreuz geht. Es war seine ganz natürliche seelische Reaktion, Herr, das geschehe nicht, dass du ans Kreuz gehst. Und es war natürlich auch eine Einflüsterung Satans. Aber der Jesus hat es nie einer menschlichen Beziehung erlaubt, zwischen seiner Beziehung zu Gott zu kommen. Egal, ob es seine Mutter, ob es seine Brüder, seine Jünger waren. Und deswegen hat er auch gesagt in Lukas 14, Vers 26, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und seine Kinder und seine Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und Leben heißt im Griechischen auch wieder Psyche, Seele. Also man muss auch seine eigene Seele hassen, sonst kann man nicht sein Jünger sein. Das ist natürlich ein ganz schwieriger Vers und viele Ausleger haben natürlich verständlicherweise Schwierigkeiten mit diesem Wort hassen. Dass man seine Mutter, seine Brüder, seine Jünger hassen soll. Manche sagen, hassen, das kann man ja eigentlich auch übersetzen mit weniger lieben. Das stimmt. Andere legen es so aus, dass hassen hier sozusagen bedeutet, dass die Liebe zu Christus so groß sein muss, dass alles andere dagegen im Vergleich dazu wie Hass erscheint. Aber Rochmini hat eigentlich eine viel treffendere Deutung gefunden. Er sagt, wir müssen unsere natürliche seelische Liebe abtrennen und in den Tod geben. Wir müssen unsere natürliche seelische Liebe hassen, wenn sie uns daran hindert, Jesus Christus nachzufolgen. Und was das bedeutet, wird einem Menschen gerade bei der Bekehrung bewusst. Genau dann kommen ihm diese Gedanken, wenn ich mich jetzt bekehre, dann kann das heißen, dass sich meine Freundin von mir abwendet. Das kann heißen, dass meine Familie mich verstößt. Das kann heißen, dass ich mit meinen Freunden nicht mehr am Sonntag auf den Fußballplatz gehen kann. Und wir sollen diese Liebe, die unserem Seelenleben entspringt, hassen. Jesus will unsere natürliche Liebe anderen gegenüber nehmen, damit wir nicht mehr aus uns selbst heraus lieben. Natürlich will er auch, dass wir andere lieben, aber nicht mehr mit unserer eigenen Liebe, mit der natürlichen seelischen Zuneigung. Wenn wir lieben, soll es um Jesu Willen geschehen. Und so entsteht auch ein ganz neues Verhältnis. Von ihm, von unserem Herrn Jesus, bekommen wir die Liebe, mit der wir andere lieben können. Unsere Liebe muss von ihm her bestimmt sein. Und diese Liebe macht es auch möglich, dass wir unsere Feinde lieben. Und diese Liebe, die dadurch entsteht, ist viel höher als die natürliche Liebe. Und mit dieser göttlichen Agape-Liebe kann ich sogar einen Menschen lieben, der nicht liebenswert ist. Nur mit dieser Liebe kann ich auch meine Frau in schwierigen Situationen lieben, so wie Christus die Gemeinde. Und diese Trennung unseres Seelenlebens hat auch Konsequenzen. Rochmini sagt, wenn ein Christ seinem Herrn so sehr gehorsam ist, dass er auch seine natürliche Liebe zurückstellt, dann bedeutet das Leiden. Wie werden wir nun voll Heiligen Geistes? Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Es ist das Wort Gottes, das lebendig und wirksam ist und durchdringend. Und wenn wir die Biografien von großen Männern und Frauen Gottes lesen, dann sehen wir, dass immer ihnen das Wort Gottes, die Bibel, ganz besonders wichtig war. Es wurde ein Richter ihrer Gedanken und überführte sie von der Sünde. Es wurde ein Richter ihrer Gesinnungen, des Herzens. Das, was ihr Herz begehrte, wurde gerichtet und korrigiert. Und im Gebet, im Gespräch mit Gott über sein Wort, zeigte ihnen Gott die nächsten Schritte auf, ihren Lebensweg. Das heißt, geistlich werden wir durch das Wort Gottes. Epheser 5, Vers 18, werdet voll Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Und es heißt eben, wir sollen Psalmen, Loblieder, geistliche Lieder reden. Der Text ist das Wichtigste. Und wir werden voll Geistes, wenn wir mit anderen Geschwistern und mit dem Herrn über sein Wort reden. Und wenn wir uns mit dem Wort auseinandersetzen und es verstehen, dann entsteht Freude im Geist, die sich eben auch durch die Musik dann seelisch ausdrücken kann. Gottes geistliches Reden führt dann zum Singen im Herzen. Das Wirken des Heiligen Geistes geht über den Geist in den Verstand, dann in die Seele und drückt sich dann in der Musik aus. Und ich glaube, das Reden über Gottes Wort ist auch ein ganz besonderes Geheimnis des geistlichen Lebens. Und ich habe das auch von einem Prediger gehört, der einfach viele Bibeltexte in Gebete verwandelt. Der einfach einen Bibeltext nimmt und diesen Text mit dem Herrn im Gebet bespricht. Und das könnte jetzt über unser Thema Hebräer 4, Vers 12, und damit komme ich zum Schluss, so lauten: Herr, dein Wort ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es durchdringt und scheidet Seele und Geist. Herr, tue dieses Werk auch an mir. Ja, hilf, dass meine Seele zur Ruhe kommt in dieser hektischen Zeit. Herr, hilf, dass meine Seele nicht mehr mich bestimmt, sondern dass sie ganz auf dich ausgerichtet ist und sie dich mit ganzem Herzen liebt. Und Herr, ich will Frucht bringen für dich. Und das ist die Frucht deines Geistes. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Ich will durch deinen Geist Sieg im Glaubensleben und über die Sünde haben. Wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht erfüllen. Herr, heilige Geist, Seele und Leib völlig. Amen.
Manfred, darf ich dich noch bitten, mit uns den Segen zu sprechen? Und wir stehen jetzt noch auf dazu.
Ja, Vater im Himmel, ja, Jesus Christus, wir danken dir für das, was du uns gegeben hast auf Kreuz von Golgatha. Und Vater, du hast uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Und Herr, um das bitte ich dich, dass wir diese Fülle dieses geistlichen Segens, die Fülle der Gemeinschaft mit dir, mit dem Vater, mit dem Sohn, dass wir die erfassen dürfen. Dass wir wissen dürfen, was es heißt, dass wir Abba, lieber Vater, zu dir sagen dürfen. Und dass wir dich, Herr Jesus Christus, als Freund bezeichnen dürfen. Und Herr, wir wollen auf das Ziel zu gehen, auf die Ewigkeit, auf die ewige Gemeinschaft mit dir. Und wir haben es heute schon gesungen, dann wird Herrlichkeit sein. Und ich bitte dich einfach für diese Zeit, die wir hier in dieser Welt noch verbringen, dass wir diese Kostbarkeit, die du uns geschenkt hast, dass sie uns immer größer wird und immer wichtiger wird. Dass wir unsere Seele, ja, die durch die Welt so viel Eindrücke erleben muss, in den Tod geben kann, damit sie wieder auferstehen kann und dich mit ganzem Herzen lieben kann. Und um das bitte ich dich, segne du einen jeden von uns, geh du jeden diese Woche nach, sei auch mit allen unter uns, die krank und schwach sind, segne du uns, o Herr. Amen.